Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dethier, ich bin bei Knut Nippel auf dem Plattenland in Schleswig-Holstein.
Ja, herzlich willkommen, Malte. Schön, dass du wieder da bist in meiner neuen Gemeinde. Also in der Gemeinde, die für mich neu ist, die gibt es ja schon länger, aber in der ich jetzt seit 1. März tätig bin und wo wir immer noch einen Gemeindepädagogen, eine Gemeindepädagogin für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen suchen. Ich habe das in der letzten Folge schon erwähnt, dass wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jemand kennt oder selber so jemand seid, der ausgebildet und vielleicht sogar erfahren ist für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und Lust hat, unser Team hier zu unterstützen, dass ihr euch dann melden könnt. Zum Beispiel die genaue Ausschreibung ist unter www.kirche-schmalfeld.de oder in den Shownotes. Letztes Mal haben wir auch für eine Stelle in Maltes Gemeinde aufgerufen, Kirchenmusik. Aber bei euch ist die Deadline ist schon durch. Bei uns schon noch durch. Nicht. Also wer beides kann, kann bei uns noch was werden oder sonst gerne weiter sagen.
Und jetzt kommen wir zum Thema.
Ja, geistliche Übung.
Genau, wir sind ja gerade mitten in einer Reihe über geistliche Übung und heute haben wir uns das Thema Beichte vorgenommen. Wir haben ja auch auf unserer Homepage so eine Abstimmung gehabt, wo man abstimmen konnte, welche geistlichen Übungen wir mal etwas genauer unter die Lupe nehmen sollen. Und Beichte war ganz oben mit dabei. Ja. Und deswegen haben wir uns gesagt, dem wollen wir uns auf jeden Fall stellen und das nicht beiseite wischen. Wobei man sagen muss, wir haben uns ja schon häufiger in der Geschichte dieses Podcasts mit der Beichte beschäftigt, im Zusammenhang mit dem kleinen Katechismus, im Zusammenhang mit der Reihe über die Invokavit-Predigten von Luther und auch, als wir uns näher mit Bonhoeffer beschäftigt haben. Von daher geht gerne mal auf unsere Homepage, geht in die Suchfunktion, da findet ihr 3 Folgen bereits über die Beichte. Ich möchte mich gerne heute dem Thema Beichte mal mit folgendem Zugang nähern, nämlich einmal zu gucken, Knut, was sind eigentlich die häufigsten Missverständnisse, die dir beim Thema Beichte begegnen? Weil mir geht es zumindest so, dass die allermeisten Leute eigentlich Dinge bei Beichte im Kopf haben, wo ich erstmal denke, ob das so passend ist, da bin ich mir unsicher. Was sind Missverständnisse, die dir begegnen, wenn es um Beichte geht?
Oh, da hätte ich mich besser drauf vorbereiten müssen, denn ich muss zugeben, also das Thema Beichte ist sehr unterrepräsentiert in meinem praktischen Leben. Also wenn ich mit Leuten, also es kommen wenig Leute zu mir, die sagen, sie möchten gerne mal beichten. Am häufigsten kommt es tatsächlich, wenn man mit Leuten darüber redet, zum Beispiel im Konfirmandenunterricht, dass Leute sagen, ja, das ist was, das haben die Katholiken.
Ja,
so,
also evangelische Beichten.
Das höre ich so häufig, genau. Also die Unterschiede zwischen Evangelischen und Katholiken. Die Katholiken haben Papst und da, die haben eine Beichte. Und wo ich so denke, ja, das mit dem Papst, das stimmt, das mit der Beichte stimmt eigentlich nicht. Wobei, zugegebenermaßen, ich sehr wenig evangelische Christen kenne, die da praktische Erfahrungen mit haben oder darüber nur nachdenken. Es kommt viel häufiger so im allgemeinen Sprachgebrauch, dass Leute sagen, du, ich muss dir mal was beichten. Mhm. Und das ist dann nicht das, worüber wir heute reden, weil das sozusagen nur ein Teil hat, dass Leute mir was sagen, wo sie denken, oh, ich muss mal ehrlich werden, ich habe da was. Manchmal ist das noch nicht mal was, wo sie ein schlechtes Gewissen haben, aber wo sie denken, ich muss jetzt Knut mal was sagen, was er schlecht finden wird. Ich habe was gemacht, was ich schlecht finden würde. Manchmal sagen Leute, ich muss dir was beichten und sind dabei aber überzeugt, dass das aus ihrer Sicht richtig war. Mhm. Und das ist nicht das, worüber wir bei Beichte reden. Das ist was anderes. Aber Beichten ist so, ich sag jemand was, wo er mich dann nachher hinterher vielleicht doof findet. Oder döver oder so.
Ich präzisiere das mal mit einer kleinen Doppelthese.
Ja.
Ich erlebe das manchmal, dass Menschen sagen, sie wollen beichten, aber dann beichten sie gar nicht. Und auf der anderen Seite erlebe ich Menschen, die gar nicht wissen, dass sie beichten, aber sie beichten.
Ja.
Beispiel für den ersten Fall. Bei mir, ich würde sagen, ich habe tatsächlich so 10, 15 Beichtgespräche im Jahr.
Das ist viel, ja.
Ja. Und manchmal kommen Menschen, die sagen, ich möchte gerne beichten.
Ja.
Dann verabrede ich mich mit der Person. Und dann ist es faktisch ein Seelsorgegespräch.
Ja.
Was auch gut ist und seinen Sinn hat, aber dann erzählt manchmal die Person, keine Ahnung, dass es mit dem Ehepartner gerade sehr schwierig ist. oder dass irgendeine Situation sie bedrückt.
Ja.
Und das ist auch gut, darüber zu reden, aber das ist eigentlich noch nicht eine Beichte. Also, dass jemand seine Schuld bekennt.
Ja.
Das kommt dann manchmal in dem Gespräch gar nicht vor. Das hat dann auch seinen Platz zu reden, aber ist eigentlich im strengen Sinne noch keine Beichte. Und dann gibt's auf der anderen Seite Szenen, wo Menschen mir erzählen, wofür sie sich gerade schämen und was schiefläuft. Und im Grunde ist das eine Beichte, ohne dass sie das sich bewusst sind. Vielleicht mal ein Beispiel. Ich hatte vor einiger Zeit, ist mir jemand begegnet, der hatte keinen einfachen Start ins Leben. Auch viele Menschen um ihn herum haben es ihm nicht leicht gemacht. Und jetzt will der voll da sein für alle. So, für Familie und Arbeit und gibt alles. Und dann merkt er aber, dass er abends völlig kaputt ist und erschöpft und trinkt dann zu viel Alkohol. Und ärgert sich darüber, weil es noch andere mitkriegen und merkt so und boah, richtig frustriert und erzählt mir das so.
Ja.
Für den wäre das nie eine Beichte gewesen, aber faktisch ist das
ja
eine Beichte. Also jemand sagt, ich mache hier Dinge nicht richtig und ich weiß das auch und so. Und ich glaube, das ist auch eigentlich eine Aufgabe in unserer Zeit, dass wir Beichten entdecken müssen, wo sie stattfinden, auch wenn wir gerade gar nicht den Code Beichte im Kopf haben dafür.
Ja, und ich glaube, das ist für uns evangelisch ein Problem, dass es da nicht so eine eingeübte Praxis gibt, dass die Leute das sozusagen kennen oder erkennen. Und dann ist es unsere Aufgabe, das zu machen. Ich habe auch schon mal erlebt, bin ich um ein Gespräch gebeten worden und die Person wollte mit mir darüber sprechen, dass sie irgendwie nicht beten kann. Ja, wollte so Tipps zum Beten und wir haben dann eine Stunde darüber geredet. Und als ich mich dann verabschiedete, fing sie auf einmal an, von Sachen zu erzählen, die sie vor ein paar Tagen gemacht hatte, wo ich dachte, ey. Und das waren richtig knallharte Sachen, wo ich dachte, okay, ging es eigentlich die ganze Zeit darum, also, dass du dich vor Gott und vor Menschen schuldig gemacht hast. Also war dieses ganze andere Gespräch eigentlich nur so, also ich habe gedacht, kein Wunder, dass du nicht beten kannst. Ja? Also da steht gerade was zwischen dir und Gott und lass uns erstmal darüber reden. Und vielleicht müssen wir das wieder irgendwie institutionalisieren und das weiß ich auch noch nicht, wie das geht. Also es gibt natürlich im Gottesdienst Formen, die es da gibt, aber gerade wieder, wie wir das im evangelischen Bereich auch im Einzelgespräch machen. Ich habe darüber nachgedacht, dass ich es auch deswegen schwierig finde, weil wir ja schon sagen können, dass es in der Bibel dazu Aufforderungen gibt, aber wenig Beschreibung. Ja, also wenn man jetzt sagen will, nenn mal eine gute biblische Geschichte zur Beichte, dann wird es ganz schön schwer. Dann könnte man vielleicht David und Nathan nehmen, wo David nicht beichten will, aber Nathan ein Gespräch mit ihm führt, was zum Ziel hat, dass David seine Schuld erkennt und bekennt. Aber sonst gibt es da in der Bibel nicht so gute Anschauungsgeschichten. Man kann die Beichte durchaus biblisch begründen, mit wem ihr ihre Sünden erlasst, dem sind sie erlassen und so weiter. Auch eine Geschichte, die mir eingefallen ist, im Jakobusbrief, da ist es im Zusammenhang mit Kranken. Ja, wenn Kranke sollen Älteste aus der Gemeinde zu sich rufen, dass die für sie beten. Und in diesem Zusammenhang steht auch was von Sünden bekennen. Ganz ausdrücklich. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander. Das ist da. Aber auch das ist jetzt keine Geschichte, wo man sagt, okay, daran kann man gut was sehen. Und das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit.
Stimmt, das ist beim Abendmahl anders. Da habe ich, er nahm das Brot, dankte, brach, gab's. Genau. Da habe ich die einzelnen Schritte schon gleich mit drin.
Und hast später auch Geschichten, die darauf anspielen mit den Emmaus-Jüngern oder dass sie eben, also in der, ich glaube, Apostelgeschichte 2 und sie brachen das Brot und so weiter. Also es kommt immer wieder, während hier man zwar sieht, aha, das soll eine Rolle spielen, aber wie man genau das macht, ist ja auch tatsächlich mit diesen Ältesten, ist ja nochmal was anderes. Ja? Also es ist jetzt nicht die allgemeine Beichte im Gottesdienst und die Einzelbeichte, sondern es ist hier eine Gruppe von Leuten.
Ja.
Ich habe ein Erlebnis, was ich interessant fand, weil du das eben auch erzählst mit den Leuten, die so ein Seelsorgegespräch anfangen und dann denkst du, ach, eigentlich ist das ein Beichtgespräch. Ich habe das mal als Student erlebt und das fand ich echt hilfreich. Da war ich so auf so einem christlichen Kongress und hatte dann irgendwie das Bedürfnis, ich wollte mal ein Seelsorgegespräch führen und habe da alles erzählt, was gerade in meinem Leben auch so quer lief. Und eine Sache, die quer lief, war mein Griechischstudium. Also ich hatte mein Hebraikum, ich war am Anfang meines Studiums, hatte mein Hebraikum geschafft und zwar sehr schlecht. Also das war nicht so doll. Und mit Griechisch lief das jetzt auch wieder so, dass ich kein guter Griechisch-Student war.
Knut, Knut.
Ja, und das erzählte ich, da war ich unzufrieden mit mir. Und dann sagte dieser Seelsorger zu mir, ob ich das Gott schon mal ob ich das schon mal als Sünde bekannt hätte. Also nicht nur ehrlich gewesen, ich bin unzufrieden mit mir, sondern ob ich das sozusagen mal an Gott adressiert habe, dass das falsch ist von mir. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das Gespräch dann weiterging. Ich erinnere mich an diese Eingangsfrage und ich erinnere mich an meine Erkenntnis, dass ich gedacht habe, ja, Gott schenkt mir Gaben und Zeit und die Möglichkeit und ich verhudel das hier so, ja. Also ich bin aus diesem Gespräch rausgegangen, wirklich mit, ich gehe hier nicht gut mit dem um, was Gott mir gibt. Und das war eine totale Hilfe für mich, nicht nur zu sagen, oh, da bin ich mit mir nicht zufrieden, sondern, nee Gott, ich versündige mich gerade an dir, indem das, was du mir gibst, ich nicht verantwortlich damit umgehe. Und ich habe das überhaupt nicht, also ich kann mir auch Gespräche vorstellen, wo das total unangenehm ist, wenn der Gegenüber sagt, hast du schon mal als Sünde bekannt? Wenn du so über deine Sorgen und Unzufriedenheit. Aber das war für mich in dem Moment wirklich eine gute Konkretion. Ich habe das gebeichtet und habe danach ganz anders studiert. Ich war richtig gut in Griechisch danach. Okay. Ja, wirklich, das richtig. Und das war nicht aus Druck, sondern es war aus, Gott gibt mir hier eine Möglichkeit und die nutze ich zu sein. Ich habe dann zu Gottes Ehre Vokabeln gelernt. Es war eine Befreiung, richtig.
Das finde ich, ist ja auch ein schöner Spitzname für die Beichte, die Feier der Befreiung.
Ja.
Oder das Fest der Befreiung. Weil das finde ich ist auch eine Sache, die manchmal schief geht bei Beichte oder überhaupt im Christentum. Uns ist wichtig die Vergebung der Sünde. Und manchmal ist ja die Frage, welches Wort am Ende das größere von beiden ist. Vergebung oder Sünde? Und ich glaube, man kann auch auf eine Art und Weise über unsere Sünden sprechen, dass am Ende ich nur noch beladener bin,
ja,
und ich nur noch mehr weiß, wie sehr ich scheitere und wie sehr es in meinem Herzen krumm und quer ist. Aber eigentlich geht es bei der Beichte hier um was anderes. Ja, ich soll sagen, was in meinem Herzen schief ist, aber es gibt ja noch einen zweiten Teil, aus dem die Beichte besteht, nämlich, dass ich ein Wort von Gott höre, das, was wir Lossprechung oder Absolution hören, nämlich, dass Gottes Vergebung, dass Gottes Gnade größer ist als meine Sünde. Und ich finde auch, dass in einer guten Beichtpraxis das im Vordergrund steht. Dass ich befreit bin und Gottes Gnade vor Augen habe und das verändert dann auch was.
Ja, ja.
Und das ist das, was auch Johannes der Täufer im Matthäusevangelium im dritten Kapitel sagt, dass es am Ende auch Früchte der Buße gibt. Also eine Buße wird, wie ein Baum gute Frucht bringt und eine Beichte wird Früchte hervorbringen. Es wird sich auch was verändern. Und wir haben zwar keine richtige Beschreibung einer Beichte in der Bibel, aber in der klassischen Beichttradition gibt es auch am Ende einer Beichte auch ein Gebet darum, dass der Heilige Geist uns leitet, auch Dinge zu verbessern und Dinge zu ändern in unserem Leben. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil ja manchmal auch der Vorwurf im Raum steht, ja, ihr bei euch mit der Gnade Gottes wischt ihr einfach alles weg und dann kann alles so bleiben, wie es ist. Darum geht es ja niemandem, der wirklich ernsthaft beichtet. Jeder weiß, es ist nicht gut, wenn es so bleibt, wie es ist. Sondern wir bitten auch Gott, Heiliger Geist, ändere die Dinge, die andere Menschen wehtun und verletzen.
Und trotzdem sagt Gott nicht, du kommst jetzt schon das dritte Mal mit dieser Sache zu mir. Du weißt genau, nach dreimal ist Strikeout.
Nee, definitiv nicht. Vielleicht noch so eine Spur, über die ich nochmal nachgedacht habe im Vorfeld, ist, wenn wir das ernst nehmen, damit das Beichte eine geistliche Übung ist und auch ernst nehmen, dass es das Priestertum aller Getauften gibt, bei uns Evangelischen und ich würde sagen bei uns Christen, dann ist es, glaube ich, nicht nur eine geistliche Übung zu beichten, seine Sünden zu bekennen, sondern auch eine geistliche Übung, Beichten zu hören. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die wir einüben müssen in unseren christlichen Gemeinden. Wie gehe ich hier eigentlich damit um, wenn mir ein guter Freund, ein Bekannter erzählt, was ihm das Herz schwer macht. Wie kann ich dazu? Da kann ja auch ganz, ganz, ganz viel schiefgehen.
Ja.
Was kann schiefgehen? Hast du da ein paar Ideen?
Ja,
was?
Selbstverständlich. Aus meiner reichen Praxis als Pastor. Nein. Also das eine ist zum Beispiel, dass man entsetzt reagiert. Was? Mhm. Wirklich? Das hätte ich nie von dir gedacht. Also ich habe schon Leute erlebt, die sowas in einem Beichtgespräch erlebt haben und dann rauskam und so weiter.
Echt?
Ja, ja.
Oh nein.
Genau. Also ich kenne das so nicht. Ich kenne das manchmal, dass ich erschrocken bin, was Leute mit sich rumschleppen müssen. Ja, also dass die mir leid tun. Ja, dass ich dann denke, oh, und damit läuft die Person die ganze Zeit rum. Aber genau, das wäre so, also das ist ja genau gegenteilig zu dem, zu der Erfahrung, dass man mit dem, was man mit sich rumschleppt, zu Gott kommen kann und Gott einen annimmt und eben nicht sagt, oh, das, nee, ich habe zwar gesagt, Sünden werden vergeben, aber ich meinte nicht solche Sünden oder so, ja. Und da finde ich eben auch total toll, wie in der Bibel über Gottes Vergebung und über die Sünden geredet wird. Und vielleicht ist das auch eine Hilfe, dass diese Verse noch mehr in den Vordergrund zu rücken, um eine Beichtpraxis wieder zu etablieren. Also ein Satz aus der Bibel, den ich total mag und ich oft in der Abendmahlsfeier gelesen habe, ist, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns rein macht von aller Ungerechtigkeit. Ja, also das ist so, ich komme mit meinem Mist und erfahre Gottes Treue. So. Mhm. Genau, und wenn jetzt ich mit meinem Mist komme und ich erfahre Gottes Erschrecken, was natürlich nicht Gottes Erschrecken ist, aber der mein Gegenüber soll mir ja sozusagen das Wort, die Reaktion Gottes verdeutlichen. Also das wäre ein Fehler. Und ein anderer, der gegensätzlich aussieht, aber vermutlich verwandt ist, deswegen habe ich vorhin so gezögert, ist zu sagen, na das ist doch nichts. Mhm. Oder, na das machen doch alle.
Zu bagatellisieren. Das.
Ja genau, na das machen doch alle. Ja, aber also da finde ich diese... wir haben hier eins unserer Lieblingsbücher, Etliches fiel auf den Fels, wo am Anfang der sterbende Börsebu Johannes auf dem Sterbebett dem neuen Pastor, dem unerfahrenen Pastor, Sünden aus seinem Leben sagt und die auch zum großen Teil auch Gedankensünden sind. Ja. Dass er sich auf den Tod seiner Eltern freut, weil er dann den Hof erbt und solche Sachen. Und der aber das nicht zulässt, das als Sünden stehen zu lassen, sondern sagt, na, aber du bist so ehrlich und naja, das haben die anderen doch auch und so. Und das hilft eben gar nichts. Und das ist auch überhaupt nicht die Ebene, auf der das läuft. Und ich glaube, in beiden Fällen geht es irgendwie so um den Wert des anderen. Und ich glaube, Leute, die so reagieren, reagieren so, weil sie dem anderen sagen wollen, nein, du bist trotzdem was wert, du bist gar nicht so schlimm. Mhm. Aber darum geht es nicht. Sondern dieser Wert wird auf einer anderen Ebene vermittelt. Auch wenn du Mist gemacht hast, liebt Gott dich trotzdem. Aber nicht, ja, dein Mist war nicht groß genug.
Bin ich voll dabei. Und ich füge noch mal einen weiteren Punkt hinzu, der schiefgehen kann beim Beichten. Wenn Beichtgespräche ganz auf der Ebene von Tipps und Ratschlägen bleiben.
Ja, genau, die Formulierung, du hast mir in deiner Vorbereitung das geschickt. Ich würde sogar sagen, schon diese Formulierung gefällt mir nicht, wie du sie jetzt benutzt. Weil, wenn die Beichtgespräche auf dieser Ebene bleiben, hört sich ja so an, als wäre diese Ebene auf jeden Fall einzuhalten. Wenn es da bleibt. Nee, das ist ein mögliches Extra. Also es kann sein, dass der Beichtvater, die Beichtmutter, also der die Absolution auch spricht, auch vielleicht noch einen guten Tipp hat, aber das ist auch kein Muss. Also vielleicht kommt es dahin, aber das ist auch nicht der Startpunkt. Also deswegen mochte ich diese Formulierung, wenn es auf dieser Ebene bleibt, nicht.
Aber
ich würde gar
Nippe.
Nicht da starten auf dieser Ebene.
Bruder Nippe.
Ja, Bruder Detje.
So meinte ich das ja
das
gar
freut
nicht.
Mich, das freut mich sehr.
Aber es gibt ja gerade bei uns Lutheranern manchmal die große Aversion gegen Tipps und Ratschläge. Und ich könnte viele Leute aufzählen, die bei mir in der Beichte waren, die das Thema Prokrastination haben. Das ist irgendwie gefühlt ein Standard in unserer Zeit.
Wirklich?
Die ihr zu Hause nicht aufgeräumt kriegen.
Ihre griechische Vokabel nicht lernen.
Genau. So, und dann in solchen Gesprächen kann es ja manchmal schon sinnvoll sein zu überlegen, gibt es Strategien, die dir helfen?
Ja, natürlich.
Nur ich finde, es wäre auch
aber das
blöd.
Ist ein Add-on.
Das ist ein Add-on, genau.
Ein mögliches.
Ja. Puh, da sind wir uns ja gerade noch mal
gut, ja.
Einig
geworden. Die Tischgespräche sind gerettet. Nicht schon wieder hier Cancel-Drohungen.
Nee. Was mich total ermutigt und auch vielleicht zur Beichte lockt, weil wir haben ja auch im Vorgespräch schon überlegt, welche Strategien könnte es eigentlich geben, damit die Beichte wieder attraktiv wird.
Ja.
Und wir sind uns einig, wie es in der katholischen Kirche oft Praxis ist, dass man sagt, man muss es machen, mindestens einmal im Jahr. Und dann kommen die Kinder in den Beichtstuhl und wissen gar nicht richtig, was sie sagen sollen. Und denken, das kann es vielleicht nicht sein.
Ja, wobei wir auch oder ich zumindest, aber ich glaube du auch, gesagt habe, ich verstehe den Gedanken, der dahinter steckt, dass man das normalisieren möchte, dass man sagt, deswegen ist eine Regelmäßigkeit gut und auch dieses, also man soll ja zum Beispiel vor der Erstkommunion ist gesetzt, da soll man hingehen mit einem reinen Gewissen, deswegen ist da die Beichte vorgeschrieben. Das verstehe ich inhaltlich und kann es inhaltlich theoretisch nachvollziehen und dann gucke ich mir die Praxis an und sage, nee, irgendwie ist das, was da beabsichtigt wird, dieses Ziel wird nicht immer, wird so oft nicht erreicht, dass ich da nochmal drüber nachdenken würde, aber ich kann den Gedanken würdigen, der dahinter steht.
Deswegen finde ich vielleicht eine andere Strategie vielversprechender.
Ja.
Mit guten Geschichten über die Beichte zu locken.
Ja.
Und dass an diesen Geschichten vielleicht auch deutlich wird, was für ein Schatz da ist.
Ich ja.
Fang mal mit einer an. Ich hatte mal eine Beichtsituation, wo eine Person zu mir kam und der ist Unrecht geschehen, aber sie hat in diesem Unrecht auch anderen Unrecht getan.
Klassiker.
Und diesen Teil hat sie dann auch gebeichtet. Und ich habe ihr im Auftrag Gottes die Vergebung zugesprochen. Und ich fand das sehr anrührend. Ein Tag später kam von ihr eine WhatsApp-Nachricht und da schrieb sie, dieser Moment war für mich, als wäre ein riesiger Stein von meinen Schultern gefallen.
Preis den Herrn, echt.
Und ich glaube, jetzt habe ich die Kraft, zu dieser anderen Person zu gehen und das zu besprechen. Also überhaupt in dieses Gespräch, Gespräch zu gehen. Und das hatte ich gar nicht gefordert. Aber schön, dass die Beichte an der Stelle Gottes Wort die Kraft hatte, das zu tun. Ich ergänze nochmal eine andere Geschichte.
Ja, bitte.
Es gibt, das packe ich gerne auch mal in die Shownotes, eine ganz anrührende Folge von den Thinking Fellows, auf Englisch zwar, von 1517, wo sich vier ältere Herren, die Pastoren waren, zurückblicken in ihrem Leben, was sie mit Beichten erlebt haben. Und eine, Stephen Paulson, die fand ich echt toll, erzählt, so als wie er als Theologieprofessor immer den Studenten, Theologiestudenten erzählt, wie wichtig die Beichte ist und dass man das machen soll und so. Und eines Tages kriegt er einen Anruf und geht ran und da ist ein ehemaliger Student von ihm und sagt, Dr. Paulson, ich muss dringend mit Ihnen reden. Ich weiß ja noch, im Seminar damals habe ich das immer so für Quatsch gehalten, weil es immer so wie Magie klingt. Irgendjemand sagt was und ich sage die magischen Worte in Jesu Namen, dir sind deine Sünden vergeben. Aber das ist doch irgendwie Magie, das Leben ist doch viel komplizierter, das bringt nichts. Und jetzt bin ich seit 2 Monaten in meiner neuen Gemeinde. Und seit 2 Monaten, also gibt es in dieser Gemeinde eine alte Frau, die ist 90 Jahre und die ist eingestellt bei uns als Hausmeisterin. Und
mit 90?
Und die kann es nicht.
Ja.
Aber trotzdem sitzt sie jeden Morgen mit ihrem Mob, sitzt sie da und schleift ihn, den Mob da über den Flur. Und eines Morgens jetzt kam ich in die Gemeinde. Und dann guckt sie mich so an mit ihren Augen und sagt, auf sie habe ich gewartet. Ich muss Ihnen was erzählen. Und dann erzählt diese ältere Frau, wie sie vor 50 Jahren, 60 Jahren ihren Mann betrogen hat. Und das nie jemandem erzählt hat und das ihr auf der Seele lastet. Und der junge neue Pastor da weiß auch nicht, wie er mit der Situation umgehen soll und überlegt sich dann, na, dann probier es mal mit den magischen Worten. Und sagt ihr, in Jesu Namen, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann sagt der junge Pastor, die alte Frau drückt mir den Mob in die Hand und sagt, den brauche ich jetzt nicht mehr. Und geht weg.
Krass.
Und das fand ich irgendwie eine anrührende Geschichte über, deswegen mag ich diese Folge von den vier älteren Herren, die sitzen einfach eine Stunde da und erzählen sich nur solche Geschichten. Über die befreiende Kraft von Gottes Wort. Ja. Und das wollte ich nochmal erzählen. Gibt es eigentlich ein Setting, was hilft bei Beichte? Das sind ja vielleicht manche, vielleicht auch Hörer, die sagen, okay, wenn ich beichten möchte, welches Setting suche ich eigentlich, wo das gelingen kann?
Also, wenn wir uns jetzt die Settings angucken, die wir haben, ne? Wir haben den Gottesdienst mit der Allgemeinbeichte, da wird es ja schon irgendwie aufs Kreuz ausgerichtet, dann werden wir das Setting haben, wo 2 Leute sich gegenüber sitzen und sich im Gespräch das ergibt, dass vielleicht einer sagt, willst du das mal beichten, so wie bei mir? Also ich glaube, das haben wir ja angesprochen, dass man vielleicht auch so Brücken bauen kann. Und dann kann man natürlich auch noch im Zweiergespräch Settings vorbereiten. Also dass man zum Beispiel sich im Dreieck setzt, auf ein Kreuz hin oder auf eine Kerze oder was weiß ich, um auch deutlich zu machen, das ist jetzt eigentlich nicht was, was hier nur zwischen diesen beiden passiert, sondern das ist eigentlich etwas, was vor Gott passiert. Das, was hier bekannt wird, wird Gott bekannt und was zugesprochen wird, wird von Gott her zugesprochen. Und dann würde ich darauf achten, dass in dem Punkt, wo sozusagen die Vergebung zugesprochen wird, da könnte ich mir vorstellen, dass man dann auch aufsteht sozusagen und nochmal die Person direkt anguckt. Aber dieses, dass man bei dem Bekennen vielleicht das so ein bisschen öffnet, finde ich nicht dumm. Also auch da wieder die Katholiken mit ihrem Beichtstuhl, wo man nebeneinander saß und sich nicht anguckte und sogar auch ja, dass so eine Anonymität, also auch da kann ich die Gedanken würdig nachvollziehen, was man sich dabei gedacht hat. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man sozusagen, wenn jemand schon vorher sagt, ich möchte zur Beichte kommen, dass man da nochmal das Setting ein bisschen anders baut und nicht nur so ein Gespräch zwischen zwei, sondern deutlich macht, nee, das ist hier eigentlich eine Dreier-Sache. Und man kann auch im Gespräch, wenn man sagt, möchtest du es beichten, kann man sagen, pass auf, dann machen wir das jetzt so. Und dann baut man schnell das um. Also würde ich jetzt auch nicht als Muss und als Krampf, aber um nochmal deutlich zu machen, wir laden hier etwas bei Gott ab und kriegen von Gott die Zusage der Vergebung.
Ich möchte das unterstreichen, das hat für mich auch noch einen anderen Grund. Es macht etwas mit Gesprächen, ob man sich direkt frontal gegenüber sitzt.
So wie wir jetzt.
So wie wir jetzt. Oder ob es einen leichten Winkel gibt, auch für normale Gespräche. Ja. Meistens ist es nicht so einladend, wenn man sich frontal gegenüber sitzt, weil man dem anderen eigentlich gar nicht mit den Blicken ausweichen kann.
Ja.
Wenn man so leicht schräg zueinander sitzt, ist das schon manchmal für normale Gespräche hilfreich. Bei der Beichte erlebe ich es als noch wichtiger, weil manchmal es auch einer Person schwerfällt, dass die Worte über die Lippen kommen. Und wenn man dann nicht immer direkt im Vollkontakt mit dem Gegenüber sein muss, hilft das manchen Menschen auch. Das ist so eine Erfahrung von mir.
Also wenn ich da hier einen kleinen Exkurs machen darf, der nichts mit Beichte zu tun hat, auch das ist ist eine geistliche Übung, die ich in meiner Fortbildung gelernt habe, nämlich so ein Zweiergebet zu machen. Beide setzen sich quasi nebeneinander vor auf ein Kreuz bezogen. Die erste Person erzählt Gott was und die zweite Person betet dann für die erste Person, was ihr jetzt deswegen auf dem Herzen liegt. Und das ist ganz bewegend. Also schon beide reden nacheinander mit Gott.
Müssten wir mal ausprobieren. Wir biegen so auf die Zielgerade ein. Ich würde am Ende nochmal die Frage stellen, was bringt eigentlich Beichte? Das ist natürlich eine sehr verzweckte Frage.
Ja.
Was bringt eigentlich Beichte? Aber warum machen wir das eigentlich? Und ich fange vielleicht an mit meiner Erklärung. Du kannst dich vielleicht gerne nochmal
dann noch was ergänzen.
Deine Schlussworte vielleicht mit ergänzen. Für mich hat Beichte, ist keine Frage, muss man das machen, sondern es ist eine Frage vor allem von Gewissheit. Das finde ich die Stärke der Beichte, dass mir auf den Kopf Gottes Vergebung zugesprochen wird. Wenn ich in einem Gottesdienst bin und der Predigt zuhöre, ideellerweise die Predigt mir auch Gottes Gnade vor Augen malt, kann ich immer im Kopf mir noch denken, ja, das gilt für alle anderen hier, aber bei mir sieht es so schlimm aus, meine Situation, mein Herz ist so festgefahren, mich will Gott bestimmt nicht. Und in der Beichte kriege ich es auf den Kopf zugesagt. Und ich finde, das ist schon ein Schatz. Und ich kann mir gewiss sein, die Gnade ist mein.
Also was ich schon toll finde an der Beichte, ist überhaupt das Ehrlichwerden. Also wir hatten ja bei Bonhoeffer dieses, wer mit seiner Sünde allein bleibt, ne, der ist sozusagen gefangen. Aber in dem Moment, wo ich es ausspreche, also für mich ist am Anfang eben auch schon dieses Aussprechen ein ganz wichtiger Punkt. Aber es ist ja von hinten, von der Vergebung her ermöglicht. Also weil Gott mir meine Sünde vergibt, deswegen kann ich sie auch sagen und deswegen kann ich auch ehrlich sein. Also die Motivation kommt von hinten her, aber schon das Ehrlichwerden hat dann ja schon einen, also auch das hat schon einen befreienden Charakter, dass ich nicht mehr in dieser, ich muss ja nicht mehr, kann meine Maske ablegen. Und dann wird mir eben nochmal meine Identität ganz neu gesagt, ich bin nicht nur der ehrliche Sünder, sondern ich bin der dem vergeben worden ist, dessen Sünde Gott getragen hat und der mich rein gemacht hat von aller Ungerechtigkeit. Also das ist einfach ein Geschenk.
Passend dazu zum Schluss Römer 2, Vers 4. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Wir hoffen, euch hat diese Folge weitergeholfen, vielleicht auch eure eigene Beichtpraxis zu überdenken oder das, euch dem Thema neu zu nähern. Nehmt gerne Kontakt mit uns auf, schreibt uns. Ihr findet alle Infos auf unserer Homepage tischgespräche-podcast.de. Vielleicht, wenn alles nach Plan gelaufen ist, war diese Folge von der Audioqualität schon etwas besser als viele davor. Und es liegt daran, dass ihr uns auch unterstützt, auch finanziell unterstützt. Die Infos dazu gibt es auf der Homepage. Und dadurch können wir sozusagen jemanden mit dazu nehmen zu den Tischgesprächen, der diese Folgen uns schneidet und produziert, wofür wir dankbar sind. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wo es eine weitere geistliche Übung gibt, welche wir werden sehen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.